SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser. Schönen guten Tag. Heute Mittag stellt sich Bundeskanzler Scholz in einer Regierungsbefragung den Abgeordneten im Bundestag. Alles überragendes Thema dabei wird wohl der Punkt sein, um den sich seit Wochen alles dreht, der Haushalt 2025. Eigentlich sollte der Entwurf dafür heute ins Kabinett, damit er nach der Zustimmung aller Ressorts der Bundesregierung auch ins Parlament kann. Das hat sich nun erneut verschoben. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Otto Fricke, hat für Verständnis geworben.
Dieses Land hat, egal wer an der Regierung war, da nehme ich selbst meine Partei nicht aus, in den letzten 20 Jahren zu wenig investiert, weil man lieber das Geld bei steigenden Haushalten, das ist ja das Interessante, für alle möglichen anderen Dinge ausgegeben hat. Aber wie es bei Ihnen und mir zu Hause auch ist, wenn ich nur ein begrenztes Maß an Finanzmitteln habe, dann kann ich entweder überlegen, gehe ich zum Chef und versuche, mehr Geld zu bekommen, das sind Steuererhöhungen, will meine Partei nicht. Ich kann zur Bank gehen und sagen, ich möchte mehr Schulden machen. Da sagt unsere Verfassung aber, das geht nicht so einfach und auch wir würden bei der Bank das nicht kriegen. Oder ich mache das, was, glaube ich, die meisten machen. Ich sage, auf was kann, soll oder muss ich verzichten. Und dann musst du auch als FDP sagen, naja, vielleicht muss ich dann auch auf bestimmte Dinge verzichten. Vielleicht muss ich an bestimmten Stellen auch sagen, bestimmte Wünsche, die ich etwa hätte bei der Entlastung der Steuerinnen und Steuerzahler, muss ich etwas nach hinten schieben. Und da sind noch Arbeiten. Das ist ja der Grund, warum es so lange dauert. Und da sage ich, das heißt auch für meine Partei, an bestimmten Stellen werden wir Wünsche und Träume, die wir vor den Verhandlungen zum Haushalt hatten, werden wir streichen.
Fricke betonte, er begrüße die bisher geräuscharmen Verhandlungen. Er hoffe, dass der Entwurf im Laufe des Monats ins Parlament komme, damit dann alle Abgeordneten die Möglichkeit bekommen könnten, die rund 4000 Punkte samt Anmerkungen durchzuarbeiten. Viel Arbeit kommt da also auf die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu. Da hat die FDP gleich noch eine Idee. Sie will die Möglichkeit für Arbeitsniederlegungen in kritischen Branchen, von denen besonders viele Menschen abhängen, einschränken. Krankenhäuser, Kitas oder auch die Bahn wären da drei Beispiele. Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz.
Anfang dieses Jahres hatte die Gewerkschaft der Lokführer zu mehreren tagelangen Streiks aufgerufen, um die 35-Stunden-Woche durchzusetzen. Die FDP will nun erreichen, dass bei Streiks in allen Bereichen der kritischen Infrastruktur ein Notbetrieb mit der Hälfte der Beschäftigten aufrechterhalten werden muss. Nach einem Positionspapier, über das dpa und Süddeutsche Zeitung berichten, soll das eingeschränkte Streikrecht für den Schienen- und Straßenverkehr gelten, für Krankenhäuser, Kitas, Energieversorger und Abfallbetriebe. Beim Lokführerstreik sei die Allgemeinheit über die Maßen in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es in dem Positionspapier weiter. Chancen auf eine Umsetzung haben die FDP-Forderungen allerdings kaum. SPD und Grüne in der Ampelkoalition lehnen eine Einschränkung des Streikrechts ab.
Warnstreiks in einem doch sehr systemrelevanten Bereich gibt es aktuell an den 4 Unikliniken in Baden-Württemberg, also in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Seit Montag und noch bis heute will die Gewerkschaft Verdi so ihrer Forderung nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen, vor allem für das Pflegepersonal, Nachdruck verleihen. Das Problem ist aber in ganz Deutschland ähnlich vorhanden. Der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang von der Universität Bremen hat sich mit den Arbeitsbedingungen in der Pflege beschäftigt und er hat in SWR aktuell heute früh gesagt:
Unterm Strich, was alle immer am meisten beklagen, sind die Arbeitsbedingungen, ist nicht die Bezahlung. Die Arbeitsbedingungen, das heißt am Wochenende aus dem Frei geholt werden, keine zuverlässigen Dienstpläne und das Zweite dann zu wenig Kollegen, zu wenig Kolleginnen in der Schicht, also wenn wir jetzt über stationäre Einrichtungen sprechen, dass man nicht so pflegen kann, wie man es gerne tun würde, sondern unter Dauerstress steht.
Auch wenn sich die Bezahlung schon deutlich verbessert hat, klar ist, in Zukunft wird es deutlich mehr Menschen geben, die Pflege brauchen. Und die steigenden Lebenshaltungskosten sind ja auch nicht an den Menschen in Pflegeberufen vorbeigegangen. Es muss also auf absehbare Zeit mehr Geld ins System. Und das soll nach einer Idee der Caritas von denjenigen kommen, die die Pflege brauchen und die sie sich deutlich mehr kosten lassen könnten, berichtet aus Berlin Eva Ellermann.
Die Finanzierung der Pflege wird immer schwieriger. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit einem Bericht darüber, wie in Zukunft die Versorgung von mehr Pflegebedürftigen gesichert werden kann und bezahlbar bleibt. Eine Entscheidung ist dabei nicht zu erwarten. Aus Sicht der Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffa sollten vermögende Seniorinnen und Senioren mehr für die Pflege zahlen, um die finanziellen Lasten nicht allein auf die junge Generation zu schieben. Den Zeitungen Sitzungen der Funke Mediengruppe sagte sie, es könne nicht sein, dass die Pflegeversicherung das Vermögen von Wohlhabenden schont. Nach Ansicht der Caritas-Präsidentin birgt die Zukunft der Pflege erheblichen sozialen Sprengstoff. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund mahnt dringend Reformen an. Er spricht sich für eine Pflegebürgerversicherung aus, in die mehr Menschen einzahlen und die alle Pflegekosten trägt.
Ermittlerteams aus Rheinland-Pfalz und Berlin haben 5 mutmaßliche syrische Kriegsverbrecher festgenommen, einen von ihnen in Frankenthal. Das hat die Bundesanwaltschaft mitgeteilt. Die Männer sollen Zivilisten in Syrien gefoltert und getötet sowie andere Verbrechen begangen haben. Aus unserer Rechtsredaktion berichtet Max Bauer.
Ein mutmaßlicher Tatort soll das Stadtviertel Al-Yarmouk in Damaskus gewesen sein, ein ehemaliges palästinensisches Flüchtlingslager. Es war ein Schwerpunkt der Proteste gegen den syrischen Diktator Bashar al-Assad. Die Festgenommenen sollen Mitglieder einer regimetreuen Miliz gewesen sein, die das Viertel Al-Yarmouk kontrollierte. Das Viertel wurde ab 2013 vollkommen abgeriegelt. Es fehlte zwischenzeitlich an Wasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung. Die Proteste im Stadtviertel wurden mit Gewalt niedergeschlagen, Demonstranten wurden erschossen, misshandelt und gefoltert. Mit den Ermittlungen gegen die Beschuldigten in Deutschland sind die Landeskriminalämter Berlin und Rheinland-Pfalz beauftragt. Die Beschuldigten sollen dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der wird jetzt über die Untersuchungshaft entscheiden.
SWR aktuell, Euro 2024.
Groß war die Freude bei den Fans der türkischen Nationalmannschaft gestern, als die den Einzug ins Viertelfinale mit einem 2:1 gegen Österreich fix gemacht hat.
Wir sind sehr, sehr happy. Wir sind beide in Berlin geboren und für uns ist einfach ein einzigartiger Moment. Unglaublich. Also das ist einer der schönsten Momente für uns.
Österreich, ich hätte die eigentlich schon im Finale gesehen, aber Türkei macht das Unmögliche möglich.
Wir hätten alle, glaube ich, nicht damit gerechnet, aber ja, jetzt sind wir, wo wir sind.
Überschattet wurde diese Freude der Fans von Ermittlungen der Leipziger Polizei wegen rassistischer Gesänge. Österreich-Fans haben zum Gigi D'Agostino-Song L'amour toujours die Parole Deutschland den Deutschen Ausländer rausgesungen. Nach dem Rassismus-Skandal auf Sylt ist das Lied bei der EM in Stadien nicht zugelassen. Außerdem wird über den sogenannten Wolfsgruß diskutiert, den der türkische Torschütze gezeigt haben soll. Er selbst sage, die Handgeste zeige nur, dass er stolz auf seine Heimat sei. Der Gruß gilt aber auch als Erkennungszeichen der sogenannten Grauen Wölfe, die der Verfassungsschutz als rassistische und rechtsextreme türkische Gruppe einstuft.
Fokus Südwest.
Rheinland-Pfalz bekommt aller Voraussicht nach nächste Woche am 10. Juli einen neuen Ministerpräsidenten. Der SPD-Politiker Alexander Schweizer tritt dann die Nachfolge von Malu Dreyer an, die kurz nach der Europa- und Kommunalwahl ja gesagt hatte, dass sie bald nicht mehr die Kraft für das Amt aufbringe. Nun war Schweizer aber auch vorher schon in der Landesregierung als Arbeitsminister. Seine Nachfolge ist heute bekannt geworden. Die nordrhein-westfälische SPD-Politikerin Dörte Schall soll zukünftig das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, wie es offiziell heißt, leiten. Der designierte Ministerpräsident hat heute die 46-Jährige in Mainz als Nachfolgerin präsentiert. Im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht. Nun hat die Feuerwehrleitstelle Mainz informiert, dass die Entschärfung der 500 Kilogramm Bombe morgen stattfinden wird. Hierfür müssten die Behörden Straßen und Bahnstrecken sperren, berichtet unser Reporter Alexander Dietz.
Dafür muss bis 9 Uhr das Gebiet rund um den Fundort in der Nähe des alten jüdischen Friedhofs in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert werden. Davon betroffen sind nach Angaben der Stadt Mainz rund 9.500 Menschen in den Stadtteilen Hartenberg-Münchfeld und der Neustadt. Außerdem werde es zu erheblichen Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr kommen. Die Bahngleise zum Mainzer Hauptbahnhof liegen nämlich auch im Evakuierungsgebiet. Für hilfsbedürftige Personen sollen laut der Stadt Mainz Transportmöglichkeiten, ein Bürgertelefon und eine Betreuungsstelle bereitgestellt werden. Welche Straßen am Donnerstag von der Evakuierung betroffen sind, steht auf der Internetseite der Stadt Mainz.
Wer also kann, so die Empfehlung der Behörden in Mainz, solle das Stadtgebiet morgen weiträumig umfahren. Seit Ende 2023 gibt es in Teilen der Mannheimer Innenstadt eine Waffen- und Messerverbotszone. Die gilt zunächst für ein Jahr. Im Oktober will die Stadt dann neu bewerten, ob diese Zone bleibt oder sogar erweitert wird. Aus Sicht der Polizeigewerkschaft ist allerdings schon jetzt klar, dass sich die rechtlichen Bedingungen ändern müssen, berichtet unsere Reporterin Sarah Hennings.
Aktuell gilt für die Polizei, durchsucht werden können nur Menschen, die sich zuvor auffällig verhalten haben, zum Beispiel durch eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat. Das müsse sich ändern, sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Mannheim, Thomas Mohr. Er fordert einen sogenannten milieuspezifischen Ort mit mehr rechtlichen Möglichkeiten für die Beamten. Das heißt,
dass nur die Präsenz der Person in diesem Bereich ausreicht, dass die Polizei ihn kontrollieren darf. Das wünschen wir uns von der Gewerkschaft der Polizei auch für den Bereich der Waffenverbotszone.
Auch in Polizeikreisen bewertet man die Waffen- und Messerverbotszone nach SWR-Informationen kritisch. Vor allem, weil es keine rechtlichen Befugnisse gäbe. Offizielle Angaben, wie viele Messer und Waffen seit Einführung der Zone gefunden wurden, gibt es weder auf Nachfrage von der Polizei noch von der Stadt. Eine Zwischenbilanz zur Waffen- und Messerverbotszone könne und werde man zum jetzigen Zeitpunkt nicht ziehen, sagte eine Sprecherin der Stadt dem SWR.
In Stuttgart gedenken heute die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, Ministerpräsident Kretschmann und viele Gäste der Opfer des Völkermords an den Jesidinnen und Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat vor 10 Jahren. Aus diesem Anlass weihen sie ein Denkmal ein. Mehr als 1000 Frauen und Mädchen jesidischen Glaubens hatte Baden-Württemberg 2015 über ein Sonderkontingent für jesidische Geflüchtete aufgenommen.
Und dann war da noch
Taylor Swift ist der vielleicht größte Popstar der Gegenwart. Und ihre Fans machen das regelmäßig überdeutlich, indem sie gigantische Stadien füllen, gigantische Preise dafür zahlen und dann noch ihre Stimmen zu Höchstleistungen antreiben.
Ich gebe gerne das Geld aus, weil ich weiß, dass Taylor Swift einfach ein guter Mensch ist.
Taylor Swifts Eras Tour ist in vollem Gange und es gibt Berechnungen, nach denen die Station Tokio zum Beispiel Japans Wirtschaftsleistung um 228 Millionen US-Dollar in diesem Jahr erhöht hat. In Mexiko sollen es 59 Millionen gewesen sein. Wo Taylor Swift hinkommt, sind Hotels ausgebucht und die Kassen klingeln. Da wundert es kaum, dass eine notorisch klamme Kommune, die ganze 3 Konzerte der Tour beherbergen darf, sich nach dem Popstar umbenennt. Schon rund 2 Wochen bevor es eigentlich losgeht, benennt sich Gelsenkirchen um in Swiftkirchen. Die Idee kommt allerdings nicht aus dem Stadtmarketing, sondern von einem Swiftie, so heißen ja die Fans der Sängerin. Leider kommt Taylor Swift nicht in den Südwesten, sonst hätten wir vielleicht auch bald schöne neue Hauptstadtnamen wie Swiftgard oder Swines.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.